ARD.
ESC Update bei NDR Blue mit Marcel Stober und Thomas Mohr.
Ja, heiliges Blechli noch einmal. Herzlich willkommen zu ESC Update, eurem schwäbischen Musikpodcast, pünktlich zur Gärwoche. Nein, Entschuldigung, nein, um Gottes Willen. Es geht schon wieder mit mir durch. Es ist viel zu viel passiert in den letzten zwei Wochen. Viele spannende Nachrichten, viele neue Songs. Und über all das möchte ich jetzt sprechen mit euch. Schön, dass ihr da seid und mit dem ganz und gar nicht schwäbischen Thomas Mohr. Grüß Gott.
Ich musste auch tatsächlich googeln, wie man sich da unten in SWR-Land begrüßt, und es ist tatsächlich Grüß Gott. So fern bin ich dieser Kultur da unten, aber wir sollten es vielleicht uns langsam beibringen, wenn wir da demnächst neue Chefs haben.
Noch grüßen wir euch aus Hamburg. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, der Eurovision Song Contest wechselt innerhalb der ARD die Verantwortung. Nach fast 30 Jahren weg vom NDR hin zum SWR. Da sprechen wir heute natürlich drüber. Und dann geht es ja auch noch um RTL. Ganz viele Sender heute. Denn bei RTL beginnt kommende Woche der deutsche Vorentscheid Chefsache ESC mit 24 Acts, die um das Ticket nach Basel singen. Wir wissen jetzt, welche das sind, und sprechen da gleich drüber. Und dann gab es ja auch noch ein paar internationale Vorentscheide. Hier hört ihr die Songs aus Belgien, Griechenland, Luxemburg, Spanien und Slowenien. Zu Gast ist heute Tim Frühling vom Hessischen Rundfunk, langjähriger ESC-Reporter und Kommentator im Fernsehen 2009. Ab sofort, Thomas, sind wir ja mindestens alle zwei Wochen da, hier in der ARD Audiothek. Rund 30 Songs fehlen uns noch bis Basel. Die ersten Vorentscheide sind schon gelaufen, letztes Jahr ja schon, dieses Jahr auch ein paar. Welche hast du gesehen, Thomas?
Ich war letztes Wochenende in der vergangenen Woche fleißig. Ja, ich habe Griechenland abends gesehen. Die haben ja seit langem wieder eine Vorentscheidung gemacht. Da war ich ganz neugierig, wie sie das realisieren. Ich sag mal so, naja, sehr viel Playback gesungen. Ja. Ich musste bei Mello reingucken, um die erste Runde da zu sehen. Also Melodiefestival, erste Runde in Schweden. Ich weiß gar nicht, in welcher Stadt. Ja, war wie immer, ja, gut. Ja. Was mir sehr gefallen hat, war die Vorentscheidung in Belgien. Sehr schön für Fans, toll kuratierte Gäste, schöner Live-Gesang, auch die ganzen Songs und der Sieger spektakulär, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und ein bisschen Slowenien habe ich zum Schluss auch noch gucken können. Also ich habe echt viel geguckt.
Ja, sehr gut, dann bist du bestens vorbereitet. Ihr seid es nach dieser Stunde hier auch, und ich möchte mal mit etwas beginnen, was wir hier schon sehr lange nicht mehr hatten, nämlich diesen Jingle hier, den habe ich sehr lange nicht mehr rausgeholt. Ja, aber jetzt pusten wir ihn ab und können ihn einmal wieder spielen.
ESC Update. News aus Deutschland.
Es gibt Neues aus Deutschland. Nächste Woche beginnt der ESC-Vorentscheid Chefsache ESC. Es gibt dieses Jahr ganze 4 Shows, in denen der beste Act gefunden werden soll. Ihr wisst es, das Ganze geschieht in einer Kooperation der ARD mit RTL und Stefan Raab. Die ersten 2 Folgen seht ihr am 14. und 15. Februar um 20.15 Uhr bei RTL. Das Konzept, das wissen wir mittlerweile, sieht so aus: In den ersten 2 Sendungen singen die Acts tatsächlich Coversongs. In Sendung Nummer 3 im Halbfinale hören wir dann zum ersten Mal die möglichen ESC-Titel. Da wird dann noch ein bisschen reduziert. In Sendung 4 geht es dann eben in der ARD darum, wer fährt zum ESC. Thomas, klassische Castingshow, die ersten 2 Sendungen. Das wissen wir jetzt. Das ist das, was wir erwartet haben, nicht wahr?
Ja. Aber die scheinen dann ja doch irgendwie alle eigene Songs zu haben. Deswegen finde ich es fast ein bisschen, ja, warum quält man sie in fremde Songs rein? Aber okay, keine Ahnung. Das weiß alles Stefan Raab viel besser als wir, weil er ja auch die ganze Vorbereitung gemacht hat. Lassen wir uns mal drauf ein.
Im Zweifel, um sie kennenzulernen. Wir wissen, 12 Acts sind es jeweils in diesen ersten beiden Sendungen, eben nächste Woche Freitag und Samstag, und die werden von einer Jury bewertet. Diese Jury besteht aus Stefan Raab, klar, Elton und Yvonne Katterfeld. Dazu kommt dann noch ein immer wechselnder Gastjuror. Das hier hat Stefan Raab in einem Statement selber über seine Jury gesagt.
Musik ist immer Geschmack, ne? Und ich habe mir Elton gewünscht, weil Elton jemand ist, der Musik konsumiert und nicht jemand ist, der Musik macht. 99,999% der Zuschauer produzieren keine Musik. Das sind ganz normale Konsumenten. Und das ist Elton eben auch. Elton ist sehr musikinteressiert. Elton geht auf Festivals, ja, und hört sich Musik aus verschiedensten Musikstilrichtungen an. Und Yvonne ist eine sehr gute Sängerin, muss man sagen. Die bedient sozusagen die andere Seite. Die kennt sich aus mit Musik. Hat ja auch schon selber einige Hits gehabt. Und deswegen ist die Kombination eigentlich ganz gut.
Dann schauen wir doch mal auf die 24 Acts in der Show. Let's do this. Ich habe sie mir hier alle ausgedruckt. Okay. Ich habe hier mehrere Seiten, ihr hört sie. Und wir machen das in alphabetischer Reihenfolge, so wie das in jeder guten Pressemitteilung steht. Die ersten beiden sind Arbor und Tünner. Das ist ein Geschwisterduo aus Wien. Bei ihnen sticht hervor, sie waren mal Support Act auf der Tour von Nina Chuba. Die kennen wir ja gut. Nina Chuba, die würde ich mir auch mal sehr beim ESC wünschen, by the way. Ja, ein Geschwisterduo. Musikstil steht hier Pop, Hip-Hop, Elektronik. Da ist ja schon mal alles dabei.
Ja, Papierform ist okay.
Adina ist die nächste Kandidatin, 26 Jahre alt aus Heidelberg. Sie studiert Jura, das ist schon mal sehr gut. Wenn sie nicht zum ESC fährt, kann sie uns also alle verklagen. Und sie hat mal ein Album rausgebracht unter der Leitung und Produktion des Keyboarders der Söhne Mannheims. Söhne Mannheim, die waren mal beim Vorentscheid, weißt du noch? Mhm. Es ist lange her, aber Heidelberg ist ja auch da so die Ecke. Ist ja Sendegebiet, gell?
Ja.
Ist doch unser neues Sendegebiet.
Ja, da müssen wir es natürlich gut finden.
Es sind überraschend viele aus SWR-Land dabei, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Adina, Musikstil Pop, und sie sagt, sie denkt, dass sie was für Deutschland reißen kann. Bitteschön, sind wir gespannt. Benjamin Bratz ist der Nächste, kommt aus Hagen und... Das, finde ich, ist schon so ein Alleinstellungsmerkmal, was ich hier über ihn gelesen habe. Er ist inspiriert von den Beatles und Künstlern wie Elton John und Queen. Gut, das sagen viele. Aber er hat auch einen Musikstil, der an die 70er Jahre erinnern möchte. Das ist ja noch länger zurück als für O Flam. 70er beim ESC, Thomas, wäre das mal was, wenn man es richtig macht?
Ja, ich hatte sogar mal einen isländischen 70er-Song, der mein Lieblingssong war. Aber das ist verdammt lang her. Ich weiß mal gar nicht mal, welches Jahr das war. Ja, abwarten.
Ja, man muss aber bei allen abwarten. Also das ist ja, das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt über diese Acts sprechen, dass wir die ESC-Songs auch noch nicht kennen. Wir werden die höchstwahrscheinlich vorm 22. Februar auch nicht hören. Deswegen können wir jetzt natürlich erstmal nur über die Papierform sprechen und machen das als nächstes über Cage, eine 30-jährige Musikerin aus Köln. Soul, R&B und Alternative Pop, das sind so ihre Genres. Soul und R&B lese ich jetzt hier zum ersten Mal, wird heute nicht das letzte Mal sein. Aber ist ja eigentlich auch, also ich bin ja der Meinung, wenn man zum ESC fährt, braucht man eigentlich einen Popsong, weil was anderes wird nicht großartig gewählt, aber ein Popsong mit Einflüssen aus sowas wie Soul, dagegen kann man ja eigentlich nichts haben.
Nein.
Gut, haben wir das auch geklärt.
Nee, aber beim ESC funktioniert, das hat Louis Bourne bei uns in unserer Chartshow ganz gut beschrieben. Einflüsse aus anderen Musikgenres in homöopathischen Dosen sind perfekt.
Ja, stimmt. Stimmt. Chase ist der Nächste auf unserer Liste. Den Namen kannte ich schon. Chase ist bekannt als The Singing Barista. Ist das nicht toll? Es gibt ein Espresso und dazu noch einen ESC-Song. Chase kenne ich, weil er und seine Fans ganz, ganz oft vor, ich glaube, 2 Jahren in diesen Instagram-Direktnachrichten an eurovision.de drin waren, weil er sich damals auch schon beworben hat. Damals gab es ja dieses TikTok-Voting zum ESC, das werde ich heute noch häufiger erwähnen. Und da hat er auch mitgemacht, da ist er ja am Ende nicht in die finale Phase gekommen, aber ich habe schon gemerkt, dass er da das durchaus geschafft hat, einige Leute zu mobilisieren. Und er lässt sich hier zitieren in der Pressemitteilung mit: Ich bin überzeugt davon, dass Authentizität das Publikum berührt. Und Authentizität, Thomas, da sind wir doch dabei beim ESC, oder nicht?
Auf jeden Fall.
Claudi June ist die Nächste, 26 Jahre alt, aus Berlin mit kubanischen Wurzeln. Und ihre musikalische Reise hat sie geführt von einer Metalband hin zu Alternative Pop. Das ist mal eine Reise, durchaus. Und sie sagt im Zitat: Meine Songs sind ehrlich, emotional und trauen sich was. Das ist für den ESC nicht das Schlechteste. Man muss sich mal was trauen.
Ja. Ja, Chanel kam auch aus Kuba, also insofern ist das vielleicht ein gutes Omen.
Ja, aber der deutsche Chanel. Das haben wir jetzt hiermit festgelegt, das ist das deutsche Chanel. So. Nein, Entschuldigung, liebe Claudi June. Cosby. Ein weiterer Name, der mir schon mal was gesagt hat und bei dem ich fast schon ein bisschen überrascht bin, ihn zu lesen. Also Cosby ist eine Band aus München, verbindet Alternative Pop mit elektronischen Einflüssen. Aber was ja ganz interessant ist, ist, dass ein paar Bandmitglieder von Cosby hinter dem ESC-Song von Malik Harris stecken. Also die haben Rockstars geschrieben und der Bassist Robin Caro von dieser Band war auch als Manager von Malik Harris mit dabei in Turin und auch bei den Pre-Partys in Amsterdam und so, weiß ich noch, habe ich ihn erlebt. Und das ist doch interessant, dass da ganz offensichtlich Leute dabei sind, die schon mal beim ESC waren und diesen Spirit das einfach nochmal haben möchten. Das ist doch schön.
Ja, ESC macht süchtig, kann man da nur sagen. Ja, ich habe ihn auf dem Foto erkannt und dachte, huch, den kenne ich doch. Und dann kam auch diese Parallele mit Malik.
Annie May und Parading, das ist das nächste, ja, ist es ein Duo, ist es ein Trio? Also Annie May ist eine 22-jährige Berliner Sängerin und Songwriterin. Parading hat ja schon mit internationalen und nationalen Stars zusammengearbeitet. Das ist, wenn man so will, ein DJ-Duo. Über sich selbst sagen sie, sie sehen sich nicht als DJ-Duo, sie fühlen sich als Band. Aber im Prinzip, ja, ist es, würde ich sagen, eine von diesen ja, vielen Produzenten, die wir jetzt auch ja ganz, ganz häufig hören im Radio. So à la, weiß nicht, Purple Disco Machine oder Robin Schulz oder so. Ich würde die mal so in diese Richtung setzen. Annie May war mal auf Platz 7 der deutschen Charts mit einer Techno-Cover-Version von Lily Allen's Not Fair. Also das klingt zeitgenössisch, sag ich mal.
Ja, interessant. Wird dann immer problematisch, sowas zu inszenieren, aber gucken wir mal.
Equatu ist der Künstlername von Hauke aus Münster. Wir sagen Hallo an Hauke aus Münster, 28 Jahre alt. Pop, Rap und Reggae lese ich hier. Reggae beim ESC, da muss ich ja spontan an K-Mama denken. Hier Benny Christo, weißt du noch, der Tscheche. Das hat damals nicht so gut funktioniert. Aber wie wir schon gesagt haben, Pop mit so homöopathischen Einflüssen, vielleicht ist das ja was. Wir freuen uns, ihn kennenzulernen. Und er sagt auch explizit, er möchte beim ESC mit einem deutschsprachigen Song antreten. Das ist überhaupt etwas, was man bei manchen dieser Künstlern hier sieht, dass viele von denen deutsche Musik machen. Das finde ich schon mal sehr interessant. Wie geht's dir damit?
Ja, also ich würde gerne mal einen deutschen Song schicken, wenn die deutsche Sprache da auch Sinn ergibt. Ja, also wenn der Text auch irgendwie so ist, dass es schön auf Deutsch ist. Wenn es nur um Liebe, Lust und Leidenschaft geht, kann es gerne auch auf Englisch sein.
Ansonsten würde ich aber tatsächlich sagen, also diese 24 Namen in Gänze, das ist, also ich kann mir da noch nicht wirklich ein Urteil erlauben, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Auswahl ist. Es ist aber, finde ich, jetzt eine Auswahl, die mich nicht aus allen Wolken fallen lässt, also die mich jetzt nicht so überrascht. Es ist nichts, was wir nicht in den vergangenen Jahren auch hätten haben können, würde ich jetzt sagen. Also siehst du hier einen Stefan Raab-Effekt drin?
Ich sehe den Stefan-Raab-Effekt insofern darin, dass ich das Gefühl habe, dass wir wirklich über zeitgenössische Popmusik sprechen. Und das finde ich wichtig. Ja, es gibt kaum da irgendwelche Schlagergeschichten und so. Eine Sache kommt da, glaube ich, noch, die so ein bisschen stilistisch in ein anderes Genre geht. Aber das gefällt mir. Und ansonsten hätte ich ja grundsätzlich mir erhofft, dass Stefan Raab tatsächlich so ein Magnet für größere Namen ist, aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Weiter geht's in unserer illustren 24er-Liste mit Fanny, gebürtige Schweizerin. Sie ist 42 Jahre alt, hat vor ein paar Monaten einen Song mit Sido rausgebracht. Daher kann man sie kennen. Und Fanny sagt, sie setzt sich für mehr Sichtbarkeit von älteren Künstlerinnen in der Musikbranche ein. Ist das nicht schade, dass man das mit 42 Jahren schon sagen muss, dass man da sich für ältere Künstlerinnen einsetzt?
Ja, man muss auch schon sagen, dass der ESC auch so ein Wettbewerb der Jugend ist. Also die Gewinner und Gewinnerinnen sind häufig sehr, sehr jung und die Älteren, die kann man an einer Hand abzählen, also die Olsen Brothers oder Setup Erinner war 39, als sie gewonnen hat. Das gilt im ESC-Leben auch schon als älter. Interessantes Projekt.
Ja, wir sind gespannt, was sie macht. Ihr Musikstil Pop, das erfreut uns doch. Sind wir gespannt auf ihre Kreativität und auf ihre Beiträge. Feuerschwanz machen seit 2004 Musik, gestartet als Mittelalter-Rockbands auf eben auch so Mittelalter-Märkten, machen Rock, Folk und Metal und sind in einer bestimmten Musikszene mit Sicherheit der größte Name, der hier auf unserer Liste steht.
Mag sein, ich kenne die nicht und Mittelaltermusik, ohne es gehört zu haben, aber bitte keine Mittelaltermusik beim ESC. Ich glaube, das bringt uns nicht die Krone ins Haus.
In homöopathischen Dosen, wie es immer so schön heißt.
Wenn es so ein schöner Lena-Song ist mit einem Mittelalterteil oder so, dann
man braucht manchmal andere Instrumente. Erinnert dich an Love, Love, Peace, Peace. So, also sie schreiben also unter Musikstil, alle Acts mussten ja einen Musikstil angeben. Feuerschwanz haben da angegeben Rock, Heavy Metal, Folk Rock. Folk-Rock klingt doch gleich viel besser als Mittelaltermusik. Mhm. Also vielleicht schaffen wir es ein bisschen weg, weiß ich nicht, von der Leier hin zu etwas, was eben auch international ankommt. Das ist ja dann eben beim ESC das Wichtigste. From Fall to Spring, die kennen wir.
Ja, hallo.
Hallo zurück, herzlich willkommen. Wir haben schon mal über diese Band geredet aus dem Saarland. Die machen ja auch eher so Metal. Das, was hervorstechend ist, weil von Fall to Spring ist eigentlich, dass zwei Zwillinge dabei sind, also logischerweise zwei, aber Philipp und Lukas, die sind eineiige Zwillinge und die haben im TikTok-Voting eben auch mitgemacht, 2023 mit dem Titel Draw the Line. Und nachdem ja Icke Hüftgold dieses TikTok-Voting gewonnen hat, wir erinnern uns, mit 52% der Stimmen, kamen From Fall to Spring als ja doch vergleichsweise kleine Band immerhin auf 28% und auf Platz 2. Jetzt haben sie eine weitere Chance, im deutschen Vorentscheid zu sein.
Ja, also die Musikfarbe passt da bestimmt gut rein.
Jalen, das wird so ausgesprochen, wurde mir gesagt, J-A-L-N geschrieben, 23 Jahre alt aus Köln, interessanter Künstlername, deutscher Pop und Soul ist der Musikstil von Jalen. Dann haben wir noch Janine, 25 Jahre alt aus Berlin, die als Modestylistin eigentlich arbeitet und jetzt aber auch eben in der Musik zu Hause ist. Sie möchte mit Witz und Charme Deutschland beim ESC repräsentieren. Pop und Indie ist der Musikstil, Witz und Charme kann nie schaden. Und Jonathan Henrich, auch den Namen kennen wir schon. Auch der hat sich vielleicht ein bisschen mehr unter dem Radar, nämlich fürs TikTok-Voting beworben. Das findet man noch. Und zwar damals mit dem Song Day After Day. Und wir waren ja 2023 auch Teil dieser Auswahlkommission. Wir durften so ein bisschen unsere Meinung sagen, wer in den Vorentscheid soll. Und es hat mich bei Jonathan Henrich damals ehrlicherweise gewundert, dass das nicht geworden ist, dass er nicht in den Vorentscheid kam. Er ist sehr musikalisch, er lebte in London, er hat am Berklee College of Music in Boston studiert. Und auch wenn er das natürlich nicht nach vorne stellen möchte, aber einmal müssen wir es erwähnen, er ist der Sohn von Olli Dietrich.
Ach, jetzt weiß ich, wer es ist.
Jetzt weißt du, wer es ist. Er ist der Sohn von Olli Dietrich. Die beiden waren auch vor ein paar Monaten noch zusammen in der NDR Talkshow. Und Olli Dietrich ist natürlich auch ESC-Teilnehmer gewesen, damals mit Texas Lightning 2006. Also ja, das ist eher sowas, wahrscheinlich etwas Balladigeres, würde ich jetzt einfach mal schätzen, aber muss ja nicht schlecht sein. Spielt auch Piano, genau, das war's. Julika ist auch dabei, 23 Jahre alt, aus Düsseldorf, begann mit 9 Jahren eigene Songs zu schreiben, hat, so heißt es, mehr als 350 Live-Auftritte schon hinter sich und zwar in Kneipen, Bars und auf Festivals. Da ist man abgehärtet, glaube ich, für alles, was beim ESC kommt. Weiter geht's mit Leonora. Es ist leider ein ungoogelbarer Name. Ich habe es versucht. Man braucht doch ein bisschen, um wirklich Musik von ihr zu finden. Aber als ich sie dann gefunden habe, habe ich gemerkt, was es heißt, dass die 24-Jährige aus Wuppertal Pop, Funk, Soul und Disco verbindet. Disco, Thomas, das haben wir noch nicht gelesen. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, also beim ESC gab es schon so den einen oder anderen Disco-Song, ja, aber in Deutschland hatten wir das tatsächlich zum letzten Mal zur Disco-Hochzeit, also 1976 oder so.
Silver Convention,
ja. Ja, die waren toll.
Lisa ist jetzt noch da, L-Y-Z-A, Lisa, 23-jährige Sängerin, die mit Popballaden und Popsongs auf sich aufmerksam machen will, die mit einem viralen TikTok-Video so ein bisschen bekannter wurde und die ja auch so einen, ja im Prinzip so den Satz für den ESC hingeschrieben hat, in ihrem Zitat, da sagt sie, das alles hat in ihrem Schlafzimmer angefangen, nur ich, mein Handy und der Traum, von meinem Zimmer auf die große Bühne zu gelangen. Ich glaube, diesen Traum träumen viele. Und in der Tat, die größere Bühne als der ESC, das könnte ein bisschen schwierig sein. Den folgenden Künstler habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört, wenn ihr Radio hört und auch andere Sender als NDR Blue. Auch wenn man den Namen schwer zuordnen kann wahrscheinlich. Moskena, 27 Jahre alt, kommt aus Großbritannien, lebt in Berlin und hat eben schon mit zum Beispiel Purple Disco Machine, aber auch Rita Ora, Bastille zusammengearbeitet. Er hat den Song Fireworks gesungen von Purple Disco Machine. Der Titel an sich würde mir jetzt auch nicht sagen, aber das ist ja häufig so, dass man mittlerweile Interpreten und Songtitel nicht mehr so wirklich zuordnen kann, wenn man sie im Radio hört. Ihr kennt diesen Song, vertraut mir einfach. Ihr kennt die Stimme von Moskena. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das ohne Purple Disco Machine jetzt beim Vorentscheid aussieht und wie es mit den Heavytones dann aussieht, die das ja, glaube ich, alles begleiten werden.
Ja, stimmt.
Die gibt's ja auch noch. Auf jeden Fall Pop erfahren. Nika, 25 Jahre alt, aus Frankfurt am Main, singt Neo-Soul, Soul und R&B. Ihr musikalischer Weg begann im Boston. Gottes Willen, das machen wir nochmal. Ihr musikalischer Weg begann im Gospelchor. Ich glaube, da können wir uns fast auch schon so ein bisschen vorstellen, wie das aussieht, wie es am Ende klingt, sind aber gerne bereit für Überraschungen. Noah Levy hat The Voice Kids gewonnen. Aber keine Sorge, das war nicht letztes Jahr, das ist schon ein bisschen länger her. Da war er 13, mittlerweile ist er 23, hat mit Leuten wie Vincent Weiss und Namika zusammengearbeitet und er modelt nebenbei, auch nicht das Schlechteste für ein ESC. Seinen ESC-Song, das finde ich überhaupt das Allerbeste, schrieb er während eines Social-Media-Detox im Allgäu.
Ah ja. Die jungen Leute, ne?
Ja, aber das heißt, er hat einen ESC-Song. Man muss ihm keinen zuliefern. Hm. Bin ich mal gespannt. Vielleicht hören wir ihn, vielleicht kommt er ins Halbfinale. Das Stuttgarter Duo Parallel begann mit Straßenmusik und hinter Parallel stecken Koray und Francesco, ein Deutsch-Türke und ein Deutsch-Italiener, die für Deutschland antreten wollen. Sie haben bereits mit den Fantastischen Vier und James Blunt auf der Bühne gestanden und sagen, sie können alles außer Schweizerdeutsch. Das reicht mir für Basel. Das kann lustig werden.
Genau, mal Schweizerdeutsch ist auch kein Einstellungskriterium dafür.
Auf gar keinen Fall. Kommen wir zum besten Namen, ehrlicherweise, im ganzen Tableau. Unser vorletzter Act hier auf der Liste, The Great Leslie. Finde ich super als Bandname. Kommen aus Großbritannien und Deutschland, machen Indie-Musik, Indie-Rock. Wollen für ein gemeinsames, offenes und friedliches Europa stehen. Das ist sowieso schon mal immer gut. Und dann haben wir noch Vincent Varus, 26 Jahre alt, aus Stuttgart, macht englische Popmusik, hat im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Streams gesammelt, auf verschiedenen Festivals hat er gesungen und er sagt zu meinen Songs, und das, Thomas, mit der Poesie möchte ich das hier beenden, will man im Regen tanzen und den Sommer fühlen. Wann hast du dieses Gefühl das letzte Mal gespürt?
Dass ich im Regen tanze und den Sommer fühle. Oder muss ich, ich glaube, das habe ich noch nie in meinem Leben gefühlt.
Das ist sehr bedauerlich, aber gut, damit schließen wir das Ganze ab und freuen uns auf diese 24 Acts bei Chefsache ESC. Am Freitag geht es los. Und es wird ja dann auch am 1. März das Finale sein. Und es wird ja der letzte ESC-Vorentscheid sein, den der NDR verantwortet. Denn ab Mai, wisst ihr, machen es unsere Freunde im Südwesten. Der ESC bleibt natürlich in der ARD, aber der SWR wird sich dann darum kümmern. Übrigens zum ersten Mal, denn den Südwestrundfunk gibt es erst seit 1998. Schon davor war aber zweimal eine Vorgängeranstalt für den ESC verantwortlich, nämlich der Südwestfunk, 1962 und 1978. Es ist lange her. Und wir starten in diesem Block jetzt mal rein mit dem Titel aus 1978. Das ist Irene Shear mit Feuer. Guter Song?
Ja, also da hast du bei mir eine Erinnerungskapsel geöffnet, ja, also da war ich ja ganz jung, 1978 war ich 9 Jahre alt und das war der Feuer von Irene Shear war der erste Song, den habe ich in der NDR-Schlagerparade bei Ilse Rehbein am Samstag gehört, dann als er die Vorentscheidung, als bekannt war, dass es unser Titel ist und ich war gleich Feuer und Flamme, Führer und Flamme und das ist der erste Song überhaupt, wo ich mir den Text rausgeschrieben habe. Also ich habe mir dann aufgenommen und dann am Tape-Deck gesehen, Stück für Stück mir selbst vorgespielt. Damals gab es auch so Heftchen, die man sich kaufen konnte, wo Texte drin waren, aber die kamen erst mal Monate später raus. Und deswegen kann ich bis heute den Text von Feuer komplett auswendig. Und kleine Geschichte, die Irene Shear anschließend erzählt hat. Sie sieht sich als Erfinderin des Trickkleides, denn sie hat so eine Pelzstola um und am ersten Refrain von Feuer, ganz feurig wirft sie diese Stola weg und steht dann im schönen weißen Abendkleid und ihrer Definition nach hat sie es erfunden.
Dann kannst du jetzt mitsingen. Platz 6 damals in Paris 1978, Irene Shear mit Feuer.
ESC Update bei NDR Blue. Jetzt ein ESC-Klassiker.
Ich lass mich nie von den Männern dressieren, hab ich geschworen. Mich nicht heiß, ich lass sie schmoren. Doch da kam eine, der sagte mir dann, willst du denn leben, als rühr mich nicht an? Denkst du denn nie daran? Feuer, Feuer brennt nicht nur im Kamin. Feuer, Feuer brennt doch auch in mir drin. Und es wird heißer und heißer durch deine Liebe. Feuer, Feuer, dem kann keine entfliehen. Feuer, Feuer, gib dem Leben der Sinn. Lauf nicht davon, wenn du fühlst, es ist da. Es tut mir gar nicht leid. Ist Feuer gefährlich? Ich denke daran, mal bei Gelegenheit. Heute will ich's wissen, es ist sonderbar. Gefahr.
Das ESC-Feuer, es brennt. Wir tragen die Fackel weiter nach Baden-Baden. Der SWR übernimmt ab Mai. Ich weiß es jetzt seit etwa 2 Monaten, dass es so kommen wird. Jetzt ist es auch öffentlich. Wie geht's dir mit dieser Meldung, Thomas?
Gut, gut. Ja, wir haben ja gemerkt, in den letzten Jahren ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, wie ich das, wann ich diesen Wurm identifizieren soll, aber in den letzten Jahren war irgendwie der Wurm drin und die ganzen Strukturen, wir haben ja auch hier für NDR-Verhältnisse starke Kritik geübt, deswegen finde ich es irgendwie toll, dass man sagt, wir machen Nullstart, von den Strukturen her, von der Kreativität her, vom Personal her, Nullstart und denken das nochmal ganz durch, weil die Zeit hat sich auch verändert, die Strukturen in den letzten 30 Jahren haben sich komplett verändert. Das ist, finde ich, so ein Signal des Aufbruchs. Ich freue mich drauf.
Ja, auch ich muss ehrlicherweise sagen, auch wenn wir natürlich davon betroffen sind, von diesem Wechsel, auch ich muss sagen, ich finde es okay und ich freue mich für den SWR und ich sage wirklich herzlichen Glückwunsch, dass ihr dieses fantastische Produkt ESC machen dürft. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude damit. Der Hintergrund des Ganzen ist ja, dass die ARD Kompetenzen bündelt. Dahinter steckt, dass nicht jede Rundfunkanstalt für alles zuständig ist und alles selber macht. Man will also sowas wie Doppelstrukturen abbauen und dazu gehört auch, dass man sich in der Unterhaltung aufspaltet. Der NDR wird sich künftig auf so Show- und Quiz-Sachen konzentrieren, Spielshows. Der SWR ist für musikalische Unterhaltung zuständig. Der SWR ist ja auch schon seit Jahren mit der ARD-Popnacht etwa ab 0 Uhr bei vielen Popwellen zu hören und seit diesem Jahr sogar schon ein paar Stunden vorher am Abend bei vielen. Das kommt ja in diesen Randzeiten dann oft für alle tatsächlich aus Baden-Baden und diese Pop-Kompetenz hat jetzt wohl den ESC angezogen. Ich hoffe trotzdem, dass allen klar ist, dass ein ESC-Song zu finden anders funktioniert, als das Programm von SWR 3 zu bestücken, aber da gehen wir jetzt mal von aus.
Ja, der SWR ist ja viel mehr als SWR 3. Ja? Und wer denkt, dass man jetzt auch das einen krassen Personalwechsel vornehmen wird, der hat sich vielleicht geschnitten, denn Barbara Schöneberger ist eine der wichtigsten SWR-Moderatorinnen. Sie macht da Verstehen Sie Spaß und seit 25 Jahren gibt es ein Festival, was der SWR macht, das ist New Pop und das moderiert Barbara Schöneberger auch. Insofern kann es durchaus sein, dass sie uns erhalten bleibt. Und nochmal zu SWR und Radio. SWR 3 war tatsächlich in den letzten 30 Jahren der schlechteste Abnehmer, was Berichterstattung zum ESC anging. Die haben sich so gut wie nie bei mir gemeldet. Ich habe so einen Überblick, weil ich ja 30 Jahre lang die Radioberichterstattung gemacht habe. Ich hoffe mal, jetzt wo sie diese Weltmarke Eurovision bei sich im Haus haben, dass sie da so ein bisschen auch auf alle Programme ja so ein bisschen mehr ESC-Spirit verteilen. Und da sind auch große Chancen dann für SWR 3, da Flagge zu zeigen.
Wir wollen jetzt nicht die große Rückschau machen und irgendwie sagen, was war gut, was war schlecht, was war sonst wie. Das heben wir uns vielleicht noch ein bisschen auf. Ich möchte nur irgendwie 1, 2 Punkte noch dem SWR mit an die Hand geben. Das erste ist, Barbara Schöneberger wird vielleicht wieder einen Vorentscheid moderieren. Der sah die letzten Jahre schon so aus, wie Verstehen Sie Spaß? Vielleicht ist er nächstes Jahr Verstehen Sie Spaß? Wer weiß das schon? Auf jeden Fall wäre mir wichtig, dass man, was auch immer man macht, versucht, etwas Langfristiges zu machen. Wir hatten beim NDR jetzt die letzten Jahre immer verschiedene Auswahlverfahren. Wir hatten Vorentscheide, die immer verschiedene Titel hatten in den letzten 4 Jahren. Und das hilft nicht, um eine Marke aufzubauen. Da würde ich mir wünschen, dass man da wirklich irgendwie einen langfristigen Plan findet. Und ich würde mir wünschen, dass man da eben auch auf kompetente Leute innerhalb der eigenen Reihen setzt. Das hat mir ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, dass man beim NDR in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, nie schuld sein wollte. Es gab immer irgendwie eine Eurovisionsjury, es gab eine Expertenjury, es gab eine internationale Jury. Dieses Jahr gibt es Stefan Raab. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es waren immer ganz viele Leute, die dann am Ende bestimmt haben, wer in den Vorentscheid kommt. Aber man selber musste die Verantwortung dazu tragen. Und ich möchte sehr, dass der SWR den Mut hat zu sagen, okay, wir sind jetzt hier der Federführer, wir bestimmen das jetzt und wir stehen dahinter, hinter dem, was wir bestimmen. Und ich glaube, dann kann das nur gut werden.
Ja, auf jeden Fall. Also das ehrlich gesagt bei dieser ganzen Kommunikation rund um Chefsache, da ist mir in der gesamten Kommunikation viel zu viel Testosteron drin. Aber das Einzige, was ich wirklich gut fand, ist, dass Stefan Raab sagt, ich übernehme Verantwortung. Und das hätte ich gerne auch in den letzten 30 Jahren gerne häufiger gehört, dass die Verantwortlichen sagen, okay, es ist unsere Verantwortung, die Songs auszuwählen.
alles, was über diese reine Meldung hinausgeht, ist jetzt natürlich erstmal Spekulation. Also sowas wie, gibt es überhaupt einen Vorentscheid? Wer moderiert den wirklich? Wer kommentiert den ESC? Also bis wir da Antworten haben, dauert es natürlich noch einige Zeit. Es wird ja auch erstmal neuer Head of Delegation gesucht. Wir wissen, für Alexandra Wolfslast ist das hier das letzte Jahr. Und was wird eigentlich aus uns? Das kann man ja auch nochmal fragen. Also, Eurovision.de, das wissen wir, wird vom SWR übernommen. Wer genau es dann macht, mal gucken. Aber alles Eurovision, ESC-Update. Was wird aus uns, Thomas?
Wir senden einfach mal weiter, bis uns jemand den Stecker rauszieht. Ja, also wir sind, ach, das ist jetzt, geht da zu weit, aber wir sind hierarchisch irgendwo anders aufgehängt. Und bis das jemandem auffällt, dass wir hier weiter senden, da haben wir schon 2026.
Das wird ganz großartig. Also wir haben noch mit niemandem vom SWR gesprochen. Das soll aber bald mal passieren. Und dann sind wir sehr gespannt, was da rauskommt. Auf jeden Fall ist klar, die ARD ist voll mit Leuten, mit Freude und mit Wissen rund um den ESC. Ein Beispiel kommt jetzt, unser Gast heute, das ist nämlich Tim Frühling vom HR. Und mit ihm möchte ich jetzt ein bisschen über die aktuellen Songs dieses Jahres sprechen. Belgien zum Beispiel, die sind aktuell in den Wetten auf Sieg richtig weit oben. Und am vergangenen Samstag haben die Belgier gewählt Red Sebastian mit Strobe Lights. Strobe Lights, getting lost in your eyes. Cotton candy haze, floating up in space. Falling, where up is down. Screaming, but won't make a sound. Und da ist er auch schon, zugeschaltet aus Frankfurt am Main, Tim Frühling. Herzlich willkommen bei ESC Update.
Dankeschön, wie nett, danke für die Einladung.
Ja, Tim, einmal noch zu dir vielleicht und zu deiner ESC-Verbundenheit. Klar, du warst 2009 einmal vertretungsweise TV-Kommentator des ESC in Deutschland, aber du hast ja noch viel mehr rund um den ESC gemacht. Sag bitte nochmal kurz, was alles?
Ja, ich war in den Jahren darauf dann sehr häufig als Radioreporter mit dabei. Das gibt da immer so einen Reporter-Pool von Journalisten von unterschiedlichen ARD-Anstalten. Und da hat der HR mich immer ins Rennen geschickt. Und ich durfte mit nach Oslo, nach Malmö, nach Baku, nach Düsseldorf, nach Tel Aviv und nach Wien. Das war jetzt die falsche Reihenfolge, aber so ist es mir gerade eingefallen.
Aber auf jeden Fall ein paar sehr gute ESCs dabei, möchte ich sagen.
Definitiv.
Wir haben gerade Belgien gehört. Ich würde sagen, ist eher ungewöhnlich für einen ESC. Du hast ja auch die Performance im Vorentscheid dir angeguckt. Sag bitte mal, wie wurde diese Elektronummer auf die Bühne gebracht?
Also ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass der junge Mann ganz alleine auf so einer Art Hebebühne erstmal oben steht und habe mich gefragt, was der Vorteil davon ist. Ob er davon noch irgendwie abhebt, weil er auch hinten so ein Sicherungsseil offensichtlich trägt. Das liegt aber nur daran, er soll wohl nicht von dieser Hebebühne runterfallen. Es passiert da nichts weiteres. Die scheint dann aber irgendwann im Lauf der Performance runterzufahren, denn plötzlich sind mehr Leute mit da. Und die können nicht da schon irgendwo im Hintergrund gewesen sein. Das habe ich aber dann nicht mehr so genau gesehen. Aber ich fragte mich, was ist jetzt genau dieser Vorteil von der Bühne, außer dass sein Aktionsradius sehr eingeschränkt ist und das Lied geht so sehr ab, dass er, glaube ich, einen größeren Radius bräuchte.
Ist vielleicht eine schöne Ausrede, wenn man sich nicht so gut bewegen kann oder will, dass man sagt, ja, aber ich stand doch da in 3 Metern Höhe, da kann ich mich ja gar nicht bewegen. Das ist, vielleicht ist das eine Möglichkeit.
Aber jetzt wollen wir doch dem Jungen nicht unterstellen, er könne nicht tanzen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also es kommen ja am Ende noch Leute dazu, die mit ihm tanzen. Und es ist ja auch ein Tanzsong, der in den Wetten auf Sieg richtig gut mit dabei ist. Also Belgien ist da richtig weit oben. Zu Recht für dich?
Also ich kann mir vorstellen, dass es viele junge Zuschauer und Zuschauerinnen schon anspricht, was da passiert, weil das geht schon richtig nach vorne. Also das geht richtig ab. Das ist jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen so Slowdance, wo man nicht so genau weiß in der Disco, finde ich dazu irgendein Beat auf der Tanzfläche überhaupt? So Lost Frequencies mäßig irgendwie so bock, 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 sondern das geht schon richtig nach vorne. Und das könnte ich mir vorstellen, kommt bei den jungen Leuten gut an. Ich könnte mir vorstellen, bei den älteren Zuschauern, die halt immer noch so den guten alten Grand Prix, es kommt ja mal irgendwann aus der Schlagerrichtung, vor Augen haben, die könnten irritiert sein, zumal es eine Stelle gibt, wo er schon, also da schreit er schon sehr. Also das ist schon anstrengend. Das will man jetzt nicht hören, wenn man gerade zum Beispiel einen Parkplatz sucht.
Nee, aber das macht man ja hoffentlich samstagabends, während der ESC läuft, ohnehin nicht. Wieso eigentlich, habe ich mich gefragt, Red Sebastian oder wie ich ihn nenne, der Rote Basti. Weißt du, woher dieser Name kommt?
Ich habe gehört, er nennt sich so aus Verehrung von Sebastian aus Ariel, die Meerjungfrau. Und das ist ja eine rote Krabbe. Und den findet er irgendwie gut. Und dann, der heißt ja eigentlich Seppe, soweit ich weiß. Und ich meine, Entschuldigung, aber mit Seppe bringst es ja nicht weiter als Künstlername. Und dann ist er irgendwie auf eben Sebastian und Red wegen der roten Krabbe wohl gekommen. Und ich meine, das ist ja auch konsequent. Die Haare sind rot, das Outfit ist rot, alles hinten an der Bühne ist rot. Und ja, ich finde, so ist es schon schlüssig.
Ich frage mich, wie lange kann man so einen Farbton durchziehen? Kann man das nicht irgendwann auch nicht mehr sehen? Also wenn der jetzt 50 Jahre als Künstler immer in Rot durch Europa tourt, naja, gut.
Ja, aber das kann ja so schwer nicht sein in der heutigen Zeit, sich einfach von Red Sebastian in Blue Sebastian umzubenennen. Ich meine, heutzutage geht alles, da kannst du doch auch die Farbe wechseln.
Es sind die verschiedenen Äras, möchte ich sagen. Die Eras-Tour von Red Sebastian.
Genau. In welcher Farbe hast du ihn denn damals gesehen?
Ganz genau. Diese Frage wird man sich in 20 Jahren stellen. So, wir beide, wir kümmern uns ja heute um die sogenannten Begrelux-Länder, Belgien, Griechenland, Luxemburg. Das ist ein feststehender Begriff, so. Und das nächste Land, das kennt jeder, und das nächste Land in der Reihe ist dementsprechend Griechenland. Asteromata von Klavdia.
Γλυκιά μου, μάνα, μη μου κλαις. Μαύρα κι αν σου φορούνε το ξέδωρο το σώμα μου, φλόγες δεν το νικούνε. Τα χελιδόνια της φωτιάς, θάλασσες κι απερνούνε. Του ρίζω μου τα χώματα, ποτέ θέλεις μονούνε.
So viel wie sternenklare Augen. Asteromata aus Griechenland. Ich habe den vorhin schon ja ganz gesehen. Ich habe auch für eurovision.de drüber geschrieben. Ich hätte mir ehrlicherweise einen anderen Sieger gewünscht. Was man bei einer Ballade ja immer fragen muss, berührt dich das Lied?
Nein.
Schade.
Und gerade weil es eine Ballade ist, habe ich es jetzt mehrere Male gehört. Denn es gab in meinem Leben den Molitva-Moment. Ja, ich habe den ESC, das müsste 2007 gewesen sein, gesehen. Molitva hat gewonnen, Serbien. Und ich habe, während ich das geguckt habe und auch in den Recaps, immer gedacht, was ist denn das für ein langweiliges Lied? Das ist überhaupt nicht an mich rangegangen. So. Und wenn ich das heute höre, ist das für mich eine der großartigsten ESC-Nummern ever. Das heißt, bei mir dauert es bei Balladen manchmal so ein ganz klein bisschen, bis ich es verstanden habe. Ja. Und deswegen habe ich der guten Claudia, ich weiß nicht, ob man die nicht, spricht man das wie ein V oder wie ein U? Also vielleicht ist es ja auch eine Claudia.
Also ihr richtiger Name ist Claudia.
Also klar, egal. Ich habe ihr mehrere Chancen gegeben, aber das geht gar nicht an mich ran. Was ich mich freue, ist, dass die Brille von Nana Mouskouri nochmal eine Verwendung gefunden hat. Das ist schön. Dadurch sieht man allerdings natürlich ihre sternenklaren Augen nicht so sehr. Sie hat ein sehr geschmackvolles Kleid an, wie ich finde, bei der Vorentscheidung. Ich mag Landessprache. Mit gutem Willen kann man da vielleicht auch ein ganz klein bisschen griechische Folklore im Sound erkennen. Aber ich habe es jetzt mehrere Male gehört und wenn es mir dann nicht gelingt, das Lied nachzusummen, dann hat es mich nicht berührt.
Das ist ja auch ein Lied mit Inhalt, inspiriert vom Schicksal der Pontos-Griechen im 20. Jahrhundert. Ich habe mich aber auch gefragt, ist es vielleicht ein bisschen zu griechisch? Ich habe dann an so Yana Terzi gedacht, 2018, die im Halbfinale rausgeflogen ist. Es wurde immer schwierig für Griechenland, wenn es zu griechisch wurde. Ist es zu griechisch?
Ja, ich habe das mit den Pontos-Griechen auch gelesen und muss zugeben, dass ich trotz Geschichte, Leistungskurs darüber leider gar nichts weiß. Ich meine, wir haben ja auch gesehen damals aus der Ukraine der Song, wo es um eine Verfolgung von Volksgruppen ging, hat gewonnen. Ich glaube, sowas geht den Menschen schon nahe, gerade in einer Zeit, wo immer noch viele Menschen wegen Kriegen auf der Flucht sein müssen. Thematisch, glaube ich, ist es schon was die Leute immer noch beschäftigt. Die Frage ist halt, wie gut habe ich das umgesetzt? Und wenn also mir mein nationaler Kommentator das jetzt nicht genau erklärt, weiß ich es ja nicht. Also das geht ja weder aus der Performance hervor, noch aus der Kleidung von ihr. Und dann finde ich es so ein bisschen schwer, wenn das halt sehr erklärungsintensiv ist.
Jetzt wird's wieder sehr westeuropäisch bei uns. Vor 60 Jahren gewann France Gall mit Poupée de Cire, Poupée de Sang den ESC für Luxemburg. Es war das erste Mal, dass kein getragenes Chanson, sondern ein Popsong gewonnen hat. Und Luxemburg schickt dieses Jahr eine Hommage an France Gall nach Basel. Laura Thorn mit La Poupée monte le sang.
Je ne suis pas ta marionnette. C'est comme ça, c'est comme ça. Ton petit manège s'arrête. Si tu crois qu'un homme comme toi me manipule, retourne chez maman, vaut mieux que tu capitules. Ou sinon c'est moi qui te désarticule. Prends garde à toi, garde à toi, car je prends les manettes. Nouveau mode d'emploi, je peux tout faire sans toi. C'est un autre schéma. Je donne de la voix.
Wird laut, das singt Laura John aus Luxemburg. Tim, ist das eine gelungene Hommage an Franz Gall?
Also ob ich jetzt den, bis auf eben das Poupé drin vorkommt und Song, ob ich da jetzt den Link zu Franz Gall sofort erkannt hätte, musikalisch nicht unbedingt, aber mir macht es gute Laune und das habe ich jetzt im Gegensatz zu Griechenland im Kopf. Also das hat funktioniert.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte neulich einen relativ langen Flug und ich hatte die komplette Zeit dieses Lied im Kopf. Das beißt sich fest. Hommage ist jetzt aber natürlich das eine, ein wettbewerbsfähiger ESC-Titel vielleicht das andere. Ist es vielleicht ein bisschen zu retro für den ESC, was da aus Luxemburg kommt?
Also es klingt tatsächlich so, als wäre es vor 20, 25 Jahren ins Rennen geschickt worden. Es ist aber konsequent, weil in Luxemburg kostet das Benzin immer noch genauso viel wie vor 20 Jahren und die Zigaretten auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Luxemburger in einer Welt von vor 20 Jahren leben. Ich würde es ihnen vielleicht fast sogar gönnen. Aber gut, ich meine, es hat letztes Jahr gut geklappt mit dem Comeback von Luxemburg. Ich glaube, da ist immer noch so eine Grundsympathie da, wenn man sich ein bisschen auskennt und weiß, ah, das ist wieder ein Zurückkehrer sozusagen. Es ist ja auch an sich ein extrem sympathisches Land. Es wird Französisch gesungen. Das wird, glaube ich, immer gerne gemocht von den Menschen. Also von daher, ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert und dass sie durchs Halbfinale auch wieder durchkommen. Man kann natürlich auch sagen, hey, das ist so ein bisschen so eine billige Popnummer. Aber wie gesagt, wenn sie mir ins Ohr geht, finde ich, ist das kein Argument dagegen.
Also wir halten fest, wir beide wünschen Luxemburg sehr, dass das Land wieder das Finale erreicht. Danke dir, Tim, dass du dabei warst. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gleich ist Thomas Mohr wieder hier und dann sprechen wir über eine Diva aus Spanien.
Gruß an Thomas. Dankeschön.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le pertenecía se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando con más fuerza que un huracán. Es la madre que madruga. La artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también.
Fiesta Diva von Melody aus Spanien, Gewinnerin des Benidorm-Fests und ein Song über eine Diva, Thomas, hat ja auch schon mal den ESC gewonnen, nicht wahr?
Ja, also die Worte ESC und Diva, die gehören einfach zusammen, ja, unabhängig davon, ob Dana International 1998 mit einem gleichnamigen Song gewonnen hat. Der ESC feiert einfach Diven. Insofern, einen Song über die Diva zu machen, ist vollkommen im Spektrum der Themen, die vollkommen angemessen sind.
Du bist ja hier der verbriefte Spanier im Team von ESC Update, weil du ja zum Teil auch in Valencia lebst. Kanntest du Melody vorher schon?
Nee, aber ich habe mir ziemlich schnell anlesen können und mitbekommen, dass Melody eine Größe in Spanien ist. Die ist wirklich bekannt. Insofern war sie ein Promi bei der Vorentscheidung.
Wir wissen, es gibt noch einen Revamp, der wird noch kommen. Jetzt ist es wieder ein Song über eine Diva. Wenn wir die Liste der Songschreiber mal uns angucken, sind da viele bekannte Namen dabei, wie Joy Depp, Peter Boström, Thomas Gesson. Die haben schon bei so vielen ESC-Titeln ihre Finger im Spiel gehabt. Ist Esa Diva jetzt musikalisch ein Rückschritt für Spanien, so in die alte ESC-Zeit?
Ja, Thomas Gesson hat ja tatsächlich auch für Spanien schon Songs geschrieben, ne? Und auch den zweiterfolgreichsten der letzten 15 Jahre für Pastora Soler. Insofern kann man auch sagen, es ist ein Anknüpfen an erfolgreichere Jahre. Ja, keine Ahnung. Es gibt viel Hate dazu, dass da schwedische Songschreiber in Spanien dabei sind. Aber am Ende, wenn sie am Ende gewinnen,
gewinnen sie denn am Ende mit dem Song?
Das glaube ich nicht. Also das ist so eine, also ich muss sagen, ich finde Melody fantastisch, ja, die hat so eine Kraft, die hat auch eine tolle Stimme und sie gibt alles, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich glaube, es wird nicht mehr als eine Fanhymne werden.
Wir haben jetzt ja wieder so viele neue Songs zu besprechen, deshalb pausieren wir unsere Rubrik 3 Minutes Bye Bye mal wieder. Wir wissen noch nicht ganz, ob sie wieder zurückkommt. Aber wir haben ja noch ein Lied aus Slowenien. Das habe ich extra ganz ans Ende gestellt, ehrlicherweise, damit ihr auch früher abschalten könnt. Denn ich empfinde es als ein wenig unangenehm, was wir gleich hören. How much time do we have left? Geht's dir ähnlich, Thomas?
Also bei englischsprachigen Songs höre ich ja meistens weg und verstehe den Text nicht und dann deswegen ist es mir egal. Bloß dieser hier ist so explizit, dass man hinhören muss und auch mit schlechten Englisch-Verstehfähigkeiten kriegt man schon mit, worum es geht.
Ja, How Much Time Do We Have Left von Clemen, das ist kein Song über die ESC-Verantwortung des NDR, sondern das ist eben der Song, der den slowenischen Vorentscheid gewonnen hat. Dieser Clemen ist jemand, den ich ganz schwer greifen kann, denn eigentlich ist er Komiker. Er hat einen ganz lustigen Putin-Song sogar gemacht 2016, der hat weit mehr als 50 Millionen Aufrufe bei YouTube bekommen. Und jetzt kommt er hiermit. Es geht um seine Lebenspartnerin, die leidet an einer unheilbaren Krankheit. Aber ich finde auch, dieser Text ist so unglücklich auf die 12, ich muss es einfach zitieren. Our baby boy was crawling in the living room. You read a diagnosis. It said that you'd be dying soon. Also, was ist denn das? Jetzt mal ganz im Ernst. Das ist platt. Also, ich frage mal anders. Wie findest du es denn von der Melodie her? Kann die vielleicht Leute berühren?
Nee, ich muss nochmal auf den Text eingehen. Sorry. Ja, bitte. Also, das ist so vom Text dominiert, ja. Und dann wollte ich nochmal sagen, man kann beim ESC über alles singen, ja. Du kannst über den Tod deines Vaters singen, Michael Schulte. Du kannst über Monster in dir singen.
Aber mach es kunstvoll.
Korrekt, ja. Man kann selbst über Stalinismus singen, aber es muss lyrisch sein, ja. Es muss kunstvoll sein. Es müssen schöne, ja, Analogien hergestellt werden, Symbole. Dann hast du auch die Chance, den ganzen Kram mehrfach zu singen, weil es irgendwie noch im Verborgenen bleibt, worum es geht. Also mit dieser Haut-Druff-Nummer, das kann man eigentlich nur einmal in seinem Leben singen und nie wieder, finde ich.
Einmal im Halbfinale und dann nie wieder. Den Song aus Slowenien hören wir jetzt natürlich und kommende Woche geht's hier richtig rund. Wir haben dann 4 Gäste bei ESC Update. Wir reden über die Songs zum Beispiel aus Finnland und aus Norwegen. Wir reden über die ersten Shows von Chefsache ESC und wir spielen natürlich ganz viel Musik. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid am 22.02. auf NDR Blue und in der ARD Audiothek. Falls ihr heute Abend auch noch ein paar Vorentscheide guckt, wünschen wir euch viel Spaß. Ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss. Our baby boy was crawling in the living room. You read a diagnosis. It said that you'd be dying soon. It was a sunny day. Through the window there were people going on their ways. Our little child had a bigger smile while we couldn't do nothing but cry. Time do we have left together? We never know. All I know is I don't wanna be here without your love. How much time do we have left together? We never know.
of diplomas trying to get it right. Could put you under hypnosis by saying to give up the fight. But you were always determined to try. How much time do we have left together? We never know. I admire your power.